Kapitel 14, die Boten. Der Herr hat mir oft eine Vision über den Zustand und die Bedürfnisse der zerstreuten Juwelen gegeben, die noch nicht zum Lichte der gegenwärtigen Wahrheit gekommen sind, und hat gezeigt, dass die Boten so rasch wie möglich ihren Weg zu ihnen finden sollten, um ihnen das Licht zu bringen. Bei vielen um uns herum ist es nur nötig, ihre Vorurteile zu entfernen, ihnen die Beweise für unseren gegenwärtigen Standpunkt aus dem Worte zu zeigen, und sie werden freudig die gegenwärtige Wahrheit annehmen. Die Botschafter sollten auf die Seelen Acht haben, sie werden Rechenschaft darüber geben müssen. Ihr Leben muss ein Leben der Arbeit und der Angst im Geist sein, während das Gewicht des herrlichen, aber oft verwundeten Werkes Christi auf ihnen ruht. Sie müssen auf irdische Vorteile und Bequemlichkeiten verzichten und es zu ihrer ersten Aufgabe machen, alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um das Werk der gegenwärtigen Wahrheit voranzutreiben und verlorene Seelen zu retten. Sie werden auch einen reichen Lohn erhalten. In ihren Kronen der Freude werden jene, die durch sie errettet wurden, als Sterne immer und ewiglich leuchten. In alle Ewigkeit werden sie die Genugtuung haben, dass sie getan haben, was sie konnten, um die Wahrheit in ihrer Reinheit und Schönheit darzustellen. Seelen lernten dadurch die Wahrheit lieben, wurden durch sie geheiligt und machten sich das unschätzbare Vorrecht zunutze, im Blut des Lammes gewaschen, reich gemacht und mit Gott versöhnt zu werden. Ich sah, dass die Hirten solche um Rat fragen sollten, zu denen sie Vertrauen haben können, solche, die die Verkündigung aller Botschaften miterlebt haben und fest in der ganzen gegenwärtigen Wahrheit gegründet sind, ehe sie neue, wichtige Punkte vertreten, die die Bibel ihrer Meinung nach enthält. Dann werden die Hirten vollkommen einig sein, und die Einigkeit der Hirten wird auch von der Gemeinde empfunden werden. Ich sah, dass auf diese Weise unglückliche Spaltungen verhindert würden und es dann keine Gefahr gäbe, dass die kostbare Herde gespalten und die zerstreuten Schafe ohne einen Hirten sein würden. Ich sah auch, dass Gott Boten hatte, die er in seinem Werk verwenden wollte, die aber nicht dazu bereit waren. Sie waren zu oberflächlich und zu sorglos, um einen guten Einfluss auf die Herde auszuüben. Sie empfanden nicht das Gewicht des Werkes und den Wert von Seelen, wie Gottes Boten es fühlen müssen, um Gutes zu bewirken. Der Engel sagte: Reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Reinigt euch, die ihr des Herrn Geräte tragt. Sie können nur wenig Gutes vollbringen, bis sie sich ganz dem Herrn ergeben haben und die Wichtigkeit und den geistlichen Ernst der letzten Gnadenbotschaft empfinden, die der zerstreuten Herde jetzt verkündigt wird. Manche, die nicht von Gott berufen sind, sind nur zu bereit, mit der Botschaft hinauszugehen, aber wenn sie das Gewicht des Werkes und die Verantwortlichkeit einer solchen Stellung empfänden, würden sie zurückschrecken und mit dem Apostel sagen: Wer ist hierzu tüchtig? Ein Grund, warum sie so willig gehen möchten, ist, weil Gott nicht die Last des Werkes auf sie gelegt hat. Nicht alle, die die erste und zweite Engelsbotschaft verkündigt haben, sollen auch die dritte verkündigen, selbst wenn sie sie vollständig angenommen haben, denn manche sind in so vielen Irrtümern und Täuschungen befangen gewesen, dass sie nur ihre eigenen Seelen retten können. Wenn sie da angehen, andere zu leiten, so werden sie nur das Mittel sein, sie niederzureißen. Doch ich sah, dass manche, die früher tief in Fanatismus geraten waren, nun die ersten sein würden, die laufen, bevor Gott sie sendet, ehe sie von ihren früheren Irrtümern gereinigt sind. Da sie Irrtum mit Wahrheit vermischen, würden sie die Herde Gottes damit speisen. Wenn man sie das tun ließe, würde die Herde kränklich werden und Zerstreuung und Tod würden folgen. Ich sah, dass sie durch und durch gereinigt werden mussten, bis sie von all ihren Irrtümern frei waren, oder sie könnten niemals in das Reich eingehen. Die Botschafter konnten nicht das gleiche Vertrauen in die Urteilskraft und das Unterscheidungsvermögen derer setzen, die in Irrtum und Fanatismus befangen waren, wie in jene, die in der Wahrheit und nicht in überspannten Irrtümern gewesen sind. Viele drängen auch solche zu sehr, ins Feld hinauszugehen, die gerade erst die gegenwärtige Wahrheit angenommen haben, während solche doch noch viel zu lernen und zu tun haben, bis sie selbst vor Gott richtig stehen, ganz zu schweigen davon, dass sie anderen den Weg weisen. Ich sah die Notwendigkeit, dass die Boten besonders wachsam sind und allem Fanatismus Einhalt gebieten, wo immer sie ihn antreffen. Satan drängt sich von allen Seiten herein. Wenn wir nicht wachen und seiner List und seinen Fallstricken gegenüber die Augen offen haben und mit der ganzen Rüstung Gottes bekleidet sind, werden uns die feurigen Pfeile des Bösewichts treffen. Es sind viele köstliche Wahrheiten im Wort Gottes enthalten, aber es ist die gegenwärtige Wahrheit, die die Herde jetzt braucht. Ich habe gesehen, dass es gefährlich ist, wenn die Boten die wichtigen Punkte der gegenwärtigen Wahrheit verlassen und sich bei solchen Themen aufhalten, die nicht zur Einigung der Herde und zur Heiligung der Seele beitragen. Satan wird jeden möglichen Vorteil wahrnehmen, das Werk zu schädigen. Aber Themen wie das Heiligtum, in Verbindung mit den 2300 Tagen, die Gebote Gottes und der Glaube Jesu, sind sehr gut geeignet, die vergangene Adventbewegung zu erklären und zu zeigen, was unser gegenwärtiger Standpunkt ist, um den Glauben der Zweifelnden zu festigen und der herrlichen Zukunft gewiss zu sein. Ich habe häufig gesehen, dass dies die Hauptthemen sind, mit denen sich die Botschafter beschäftigen sollten. Wenn die erwählten Boten des Herrn warten wollten, bis jedes Hindernis aus dem Weg geräumt ist, so würden manche von ihnen nie hinausgehen, die zerstreuten Schafe zu suchen. Satan wird viele Einwände vorbringen, um sie von ihrer Pflicht abzuhalten. Aber sie sollen im Glauben hinausgehen und dem Vertrauen, der sie zu seinem Werk berufen hat. Er wird die Wege vor ihnen öffnen, soweit es zu ihrem Besten und zu seiner Ehre dient. Jesus, der große Lehrer und unser Vorbild, hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Sein Leben war voller Arbeit, Sorgen und Leid, und zuletzt gab er sich selbst für uns. Wer an Christi statt die Seelen bittet, sich mit Gott versöhnen zu lassen, und wer hofft, mit Christus in Herrlichkeit zu regieren, muss auch erwarten, hier an seinen Leiden Anteil zu haben. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Kapitel 14 – Die Bekehrung des Saulus. Als Saulus sich mit Briefen auf der Reise nach Damaskus befand, die ihm die Macht gaben, Männer und Frauen, die Jesus predigten, gebunden nach Jerusalem zu führen, umgaben ihn frohlockend böse Engel. Aber plötzlich umleuchtete ihn ein Licht vom Himmel, das die bösen Engel in die Flucht schlug und ihn sofort zur Erde warf. Er hörte eine Stimme, die sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Saul fragte: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Mit Zittern und Zagen fragte Saul: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr sprach: Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die mit ihm waren, standen sprachlos da, denn sie hörten die Stimme, sahen aber niemand. Als das Licht verschwunden war und Saulus sich von der Erde erhob, merkte er, dass er völlig blind war. Die Herrlichkeit des himmlischen Lichts hatte ihn geblendet. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, wo er 3 Tage blind war und weder aß noch trank. Der Herr aber sandte seinen Engel zu einem Mann, den Saulus gerade gefangen nehmen wollte, und sagte ihm in einer Vision, dass er in die Gasse gehen sollte, die gerade heißt. Im Haus des Judas sollte er nach einem Mann namens Saul von Tarsus fragen, denn siehe, Er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Ananias, der zu ihm hereinkam und die Hand auf ihn legte, dass er wiedersehend werde. Ananias fürchtete sich, dass in der Sache etwas verkehrt sei, und fing an, dem Herrn zu erzählen, was er von Saulus gehört habe. Aber der Herr sprach zu Ananias: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Ananias folgte den Anweisungen des Herrn und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr Jesus hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Sofort erhielt Saulus das Augenlicht wieder, stand auf und ließ sich taufen. Danach predigte er in den Synagogen, dass Christus wahrhaftig Gottes Sohn sei. Alle, die ihn hörten, waren erstaunt und fragten: Ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen, und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den Hohenpriestern führe? Saulus wurde aber immer mächtiger und trieb die Juden in die Enge. Jetzt befanden sie sich aufs Neue in Schwierigkeiten. Alle wussten, wie sehr Saulus gegen Christus gewesen war und wie eifrig er sich bemüht hatte, alle, die an diesen Namen glaubten, aufzusuchen und sie dem Tode auszuliefern. Seine wunderbare Bekehrung überzeugte viele, dass Jesus der Sohn Gottes war. Saulus berichtete seine Erfahrung in der Kraft des Heiligen Geistes. Er war im Begriff gewesen, Männer und Frauen zu verfolgen, gefangen zu nehmen und zu Tode zu bringen, als ihn plötzlich auf der Reise nach Damaskus ein himmlisches Licht umleuchtete und Jesus sich ihm selbst offenbarte und ihn lehrte, dass er der Sohn Gottes sei. Als Saulus so mutig Jesus predigte, übte er einen mächtigen Einfluss aus. Er kannte die Schrift, und nach seiner Bekehrung fiel göttliches Licht auf die Prophezeiungen von Jesus, wodurch Saulus befähigt wurde, die Wahrheit klar und freudig darzustellen und jede Verfälschung der Heiligen Schrift aufzudecken. Da der Geist Gottes auf ihm ruhte, konnte er seine Zuhörer auf deutliche und nachdrückliche Weise durch die Prophezeiungen bis zur Zeit des ersten Kommens Christi führen und ihnen zeigen, dass die Stellen, die über sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung sprachen, sich bereits erfüllt hätten.